SR Info. Bilanz am Abend.
Russland ist eine immer größer werdende Bedrohung. Wie die Chefs der deutschen Geheimdienste diese Analyse heute in Berlin begründet haben, das berichten wir gleich. Außerdem ziehen wir eine Bilanz der seit einem Monat laufenden Grenzkontrollen zu Frankreich und Luxemburg. Und wir berichten über Probleme bei der Reaktivierung von Bahnstrecken. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend.
SR Info.
Spionage, Sabotage bis hin zu Mord in Deutschland und hinter allem eine wachsende Kriegsgefahr. Die Spitzen der deutschen Geheimdienste sehen uns immer massiver durch Russland bedroht. In ihrer jährlichen öffentlichen Anhörung vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages für die Geheimdienste haben BND-Chef Karl, Verfassungsschutzpräsident Haldenwang und die Chefin des militärischen Abschirmdienstes Rosenberg heute teils drastische Worte gefunden. Uli Haug berichtet.
Die drei Geheimdienstchefs waren in ihrer jährlichen Anhörung ungewöhnlich klar. Sie warnen alle vor zunehmenden russischen Aktivitäten in Deutschland, vor Spionage und Sabotage. Russland nehme dabei auch die Gefährdung von Menschenleben in Kauf, sagt Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang.
All die Entwicklungen, die wir inzwischen schon in den östlichen Nachbarstaaten wahrnehmen, im Baltikum und in Polen, wo es noch viel brutaler eben auch zur Sache geht, als hier in Deutschland aktuell zu bemerken, diese Formen ziehen kontinuierlich eben auch weiter gegen Westen und wir erleben inzwischen eben auch schon entsprechende Ausläufer.
Regelmäßig gibt es auch hierzulande mutmaßliche russische Sabotage- und Spionageangriffe. Im Visier ist dabei häufig die Bundeswehr. Die Präsidentin des militärischen Abschirmdienstes, Martina Rosenberg, berichtet von regelmäßigen Drohnensichtungen über militärischen Einrichtungen.
Nehmen wir Standorte, die bisher letztendlich relativ einsam in der Republik waren, wo plötzlich in einer Nacht 15 Drohnen drüber fliegen. Das ist nicht selbstverständlich in dem Zeitpunkt, wo gerade ukrainische Streitkräfte dort sind.
Ein mutmaßlicher Sabotagefall war auch das Brandsatzpaket von Leipzig. Beim womöglich von Russland initiierten Brand eines Luftfrachtpakets ist Deutschland im Juli nach Einschätzung des Verfassungsschutzes nur knapp einem Flugzeugabsturz entgangen. Denn das Flugzeug, in das die Sendung umgeladen werden sollte, war verspätet. Ein glücklicher Zufall, sagt dazu Verfassungsschutzpräsident Haldenwang.
Wäre das an Bord während des Fluges explodiert, es wäre zu einem Absturz gekommen und die Trümmer hätten hier in Deutschland auch all die Menschen treffen können, die so offen und verdeckt manchmal, wie auch immer, mit Putin und seinem Regime sympathisieren.
Neben Sabotage und Spionage warnen die Geheimdienstchefs aber auch vor einer massiven Aufrüstung Russlands. Nach Angaben von BND-Chef Bruno Kahl läuft derzeit die größte Anpassung der russischen Streitkräfte seit 2008. Die russische Armee werde nach Westen ausgerichtet, die konventionellen Streitkräfte, beispielsweise Panzer und Artillerie, werden ausgebaut, trotz des laufenden Ukraine-Kriegs.
Hierbei verfolgt Moskau nicht nur das Ziel einer Rekonstitution auf das Vorkriegsniveau, sondern darüber hinaus eine ganz erhebliche Steigerung seiner konventionellen Kräfte und Mittel. Die russischen Streitkräfte sind wahrscheinlich spätestens ab Ende dieses Jahrzehnts personell und materiell in der Lage, einen Angriff gegen die NATO durchzuführen.
Angesichts dieser Bedrohungslage machten alle drei Geheimdienstchefs deutlich, dass ihre Dienste für eine effektive Arbeit weitere Befugnisse bräuchten. Beispielsweise, was den Datenaustausch zwischen den Geheimdiensten oder die Cyberabwehr angeht.
Und es ist ja nicht nur Russland, das die deutschen Geheimdienste vor Herausforderungen stellt. Auch der Iran gehört zu den Ländern, die die deutschen Geheimdienste auf dem Schirm haben. Und nicht nur die. Die EU-Außenminister haben heute wegen der Lieferung ballistischer Raketen und Drohnen an Russland neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Die Strafmaßnahmen treffen insbesondere die staatliche iranische Fluggesellschaft Iran Air. Sie kann künftig keine Tickets mehr in der EU verkaufen. Im Iran selbst halten sich die Mullahs ja durch massive Unterdrückung der Bevölkerung an der Macht. Und die muss sich nun in auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten auch noch auf israelische Gegenangriffe einrichten, nachdem der Iran Israel mit rund 200 Raketen angegriffen hatte. Die Menschen rechnen mit einer Attacke, aber sie wissen eben nicht, wann sie kommt. Folgen hat das schon jetzt, wie Uwe Lüb aus Teheran berichtet.
Die Nerven liegen blank. Vor dem bunten Bazar am belebten Tajrij-Platz in Teheran gehen zwei Händler mit Fäusten aufeinander los. Sie streiten um den besseren Standplatz für ihre Waren. Die Szene spiegelt die Sorgen vieler wider. Die Wirtschaft geht weiter bergab. Und das, meint ein Buchhändler im Stadtzentrum, hat auch mit der Kriegsgefahr zu tun. Ich mache mir Sorgen um die Sicherheit und um Auswirkungen auf die Wirtschaft, die wirtschaftliche Zukunft. Weitere Sanktionen des Westens gegen den Iran verschlimmern die ohnehin schlechte Wirtschaftslage. Die drohende Kriegsgefahr bremst zudem Investitionen. Dabei sind Teherans Straßen wie immer überfüllt. Erst auf den zweiten Blick sieht man die wachsende Armut. Etliche versuchen sich als fliegende Händler etwa in der U-Bahn über Wasser zu halten. Es werden immer mehr, sagen manche Teheraner. Woanders klauben Menschen Essensreste von nicht schnell genug abgeräumten Tischen vor Restaurants oder ziehen weggeworfene Reste aus der Mülltonne am Straßenrand. Und dann drückt eben auch noch der mögliche Militärschlag Israels. Sollen sie doch angreifen, meint der Student Imad. Vielleicht wird es dann besser, sagt er. Und dann? Ich mache gerade weiter wie immer, auch wenn Israel mich selbst trifft. Wir leben in einem Land ohne Zukunft. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir haben sowieso keine Zukunft. Doch genau um die, um ihre Zukunft, sorgen sich viele. Er könne manchmal nicht schlafen, weil er an Krieg denken müsse, sagt ein Mann. Und eine Mutter von zwei Kindern im Teenageralter erzählt. Meine Kinder und ich schlafen schlecht. Sie fürchten, dass etwas passiert. Ja, der drohende Angriff wirkt sich auf uns aus. Tatsächlich könnte es nach einem israelischen Gegenangriff auf die iranische Attacke mit rund 200 Raketen Anfang Oktober Schlag auf Schlag gehen. Die Führung des Iran sagt zwar, sie wolle Frieden, sei aber auf alles vorbereitet, auch auf Krieg. Drohungen eigener, weiterer Gegenschläge stehen im Raum. Wie nervös offenbar die Mächtigen im Iran allerdings selbst sind, zeigt das Verbot, Pager oder Walkie-Talkies mit in Flugzeuge zu nehmen. Die Pager-Attacke im Libanon hat auch im Iran Spuren hinterlassen. Sie könnten sich aufreiben an der Angst vor Krieg, sagen manche in Teheran. Doch gerade junge Leute blenden die Kriegsgefahr einfach aus, so wie Mahvash, Anfang 20. Auf mein derzeitiges Leben wirkt sich das nicht groß aus. Die drohenden Angriffe sind Teil unserer Unterhaltungen geworden. Ja, am Anfang habe ich das sehr ernst genommen, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Es werde sicher nicht ein Schlag, der sie selbst direkt treffe, da sind sich viele sicher. Nur die wirtschaftliche Lage, das Gefühl von immer mehr Menschen zu verarmen, auch wegen der drohenden Kriegsgefahr, besorgt sie. So wie die beiden Männer, die am Tajrij-Platz um den besten Stand streiten. Und doch scheint um sie herum, hinter ihnen im großen bunten Bazar selbst, alles noch ganz normal zu sein.
Uwe Lüb hat aus Teheran berichtet. Versprechungen gemacht, mehr als 20 Jahre später ist aber wenig passiert. Das ist aus Sicht vieler Menschen auf dem Westbalkan die Politik der EU gegenüber ihren Ländern Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien. Damals im Jahr 2003 wurde ihnen der Beitritt zur EU in Aussicht gestellt. In dem Verfahren sind sie jedoch unterschiedlich weit gekommen, was natürlich auch an der Politik vor Ort liegt, etwa was Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung angeht. Dennoch ist der Frust mitunter groß. Seit 10 Jahren läuft der sogenannte Berlin-Prozess. Der soll für mehr Tempo sorgen bei der Heranführung der 6 Staaten an die EU. Heute ist in Berlin bei einem Gipfeltreffen ein wichtiges Handelsabkommen unterzeichnet worden. Christina Nagel.
May I now invite you to sign the declaration?
Es ist der wohl wichtigste Moment auf diesem Jubiläumsgipfel. Im Beisein von Kanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen unterzeichnen die 6 Staats- und Regierungschefs der Westbalkanländer einen neuen Aktionsplan für einen gemeinsamen regionalen Markt. Ein Schritt, dem zähe Verhandlungen vorausgegangen waren. Erst kurz vor dem Gipfel hatte Kosovo den Weg freigemacht für ein Freihandelsabkommen und so die Grundlage für mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit in der Region gelegt. Im besten Fall führt das zu mehr Investitionen und neuen Arbeitsplätzen und hilft so dem Westbalkan, fit zu werden für die EU, was eines der großen Ziele des sogenannten Berlin-Prozesses ist. Ein Durchbruch, betont der Kanzler. Nicht ohne Stolz. Der Berlin-Prozess ist unser bestes Instrument für mehr regionale Zusammenarbeit und eine Beschleunigung der EU-Integration aller Westbalkanländer. Mehr Tempo, das wünscht sich nicht nur der Kanzler. Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien warten nun seit mehr als 20 Jahren auf einen EU-Beitritt und sie fürchten, dass es noch lange dauern wird. Auch auf dem Gipfel wollten weder der Kanzler noch die EU-Kommissionspräsidentin ein konkretes Datum nennen. Es blieb bei den oft gehörten Bekenntnissen.
Die 6 Staaten des westlichen Balkans sind Teil der europäischen Familie. Ihre Zukunft liegt in der Europäischen Union.
Noch aber gäbe es einiges zu tun. In Sachen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, aber auch wenn es darum geht, alte Konflikte zu überwinden. Scholz appelliert an die Vertreter Serbiens und des Kosovo, die Zukunft der Länder nicht von der Vergangenheit bestimmen zu lassen.
Und auch in anderen Ländern müssen wir nationalistische, spaltende Rhetorik feststellen. Das ist eine Gefahr für das Zusammenwachsen und das Zusammenleben in Frieden und Wohlstand.
Eben dieses Zusammenwachsen und Zusammenleben zu fördern, haben sich die Initiatoren des sogenannten Berlin-Prozesses auf die Fahne geschrieben. Und es sei, betont Olaf Scholz, eine Erfolgsgeschichte. In den vergangenen 10 Jahren sei es gelungen, durch konkrete Projekte das Leben der Menschen auf dem Westbalkan, ihren Alltag, zu erleichtern. Durch die Abschaffung von Roaming-Gebühren zum Beispiel, durch Austauschprogramme, das gegenseitige Anerkennen von Berufsabschlüssen, durch neue Straßen und Brücken und Erleichterungen beim Grenzübertritt. Man habe etwas Besonderes geschaffen, sagt der Kanzler. Er nennt es
The Spirit of Berlin.
Der Berliner Spirit soll die 6 Länder des Westbalkan inspirieren, weiterzumachen, festzuhalten an der Westbindung, nicht den Einflussversuchungen Russlands oder Chinas zu erliegen. Scholz verspricht, sich weiter für den EU-Beitritt der 6 Länder einzusetzen. Er will mehr Tempo machen. Aber auch er kann nur hoffen, dass es nicht weitere 10 Jahre dauert, bis es soweit ist.
Seit einem Monat steht die Bundespolizei an der Goldenen Bremse auf der A8, kurz hinter der Ausfahrt Schengen, und es gibt mobile Kontrollen auf den Landstraßen. Am 16. September sind die Kontrollen an den Grenzen zu Luxemburg und Frankreich wieder eingeführt worden. Die Bundesregierung will mit diesen Kontrollen an allen deutschen Grenzen die illegale Einwanderung eindämmen. Ob das funktioniert und was diese Grenzkontrollen bei uns hier mit der Großregion machen, darüber sprechen wir jetzt mit unserer Frankreich-Reporterin Sabine Wachs. Sabine, du hast mit der Bundespolizei gesprochen. Wie fällt denn bei denen die Bilanz aus nach einem Monat Grenzkontrollen?
Also die Zahlen, die mir die Bundespolizei in Koblenz geben konnte, sind die Zahlen für das Saarland und für Rheinland-Pfalz zusammen. Das Saarland fällt ja unter die Zuständigkeit der Bundespolizei in Koblenz. Und bis Ende vergangener Woche, das sind die aktuellsten Zahlen, wurden ca. 150 unerlaubte Einreiseversuche an der Grenze zu Frankreich verhindert und rund 40 an der Grenze zu Luxemburg. Das heißt, von diesen 190 Personen wurden die meisten an der Grenze zurückgewiesen, durften gar nicht erst ins Saarland kommen oder nach Rheinland-Pfalz. Außerdem wurden in dieser Zeit 8 Haftbefehle vollstreckt. Aber man kann sich jetzt fragen, was sagen uns diese Zahlen überhaupt? Kann man einschätzen, ob diese Grenzkontrollen jetzt nach einem Monat was bringen? Und es ist ehrlich gesagt ziemlich schwierig, weil wir nämlich keine Vergleichswerte haben. Also das heißt, wir haben überhaupt keine absolute Zahl, wie viele Menschen täglich die Grenzen ins Saarland und nach Rheinland-Pfalz passieren. Im Saarland, das wissen wir, allein sind es zehntausende Pendler, die täglich kommen. Und man kann sich fragen, sind diese Maßnahmen wirksam? Was wäre ein Gradmesser? Das wären zum Beispiel sinkende Asylzahlen. Aber auch das können wir nach einem Monat noch überhaupt nicht abschätzen. Und dann muss man noch dazu sagen, es gibt auch Menschen, die eben an der Grenze direkt bei der Bundespolizei Asyl beantragen oder beziehungsweise sagen, dass sie hier Asyl beantragen wollen. Das heißt, die dürfen dann auf jeden Fall einreisen. Und das waren jetzt in den vergangenen Wochen 8 Leute an der Grenze zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz, die das gemacht haben.
Okay, bei den Auswirkungen dieser Kontrollen ist also manches noch ein bisschen nebulös. Die Folgen der Kontrollen an den Grenzen spüren dagegen die Leute hier in der Grenzregion jeden Tag.
Die spüren sie jeden Tag, auch wenn die ganz großen Staus, die man vor allem auch von Luxemburger Seite aus befürchtet hat, ausgeblieben sind, ist es ja schon so, dass wenn man auf der A8 fährt, hinter Schengen, wird die Fahrbahn einspurig verengt. Auf der goldenen Brem sieht man das auch immer wieder. Und dann hat man zähfließenden Verkehr. Das heißt, es ist so 10, 15 Minuten, die man dann da länger braucht. Und das nervt die Leute. Das nervt die Franzosen, das nervt die Deutschen, das nervt die Luxemburger, obwohl sie irgendwo auch ein bisschen Verständnis für diese Grenzkontrollen haben. Trotzdem machen sich viele Leute Sorgen. Ich habe an der goldenen Brem mit Menschen gesprochen, ich habe in Luxemburg mit Leuten gesprochen, auch mit Saarländerinnen und Saarländern, die sagen, ja, diese Grenzkontrollen erinnern uns natürlich an die Corona-Zeit auch, als die Grenzen tatsächlich ja dicht waren, als die Kontrollen viel strikter waren. Die haben Sorge, dass sich das jetzt etabliert, dass es eben nicht nach 6 Monaten vorbei ist. Und sie sagen mir eben auch so, ja, wir haben ein komisches Gefühl, dass wir gerade jetzt in einer Zeit, in der es Europa schlecht zu gehen scheint, wieder Grenzkontrollen einführen und diesen Mechanismus vielleicht sogar verstärken.
Mhm. Apropos Europa, du warst ja auch in Schengen, also in dem Moselort, in dem vor fast 40 Jahren das Abkommen unterschrieben worden ist, das uns den eigentlich kontrollfreien Grenzübertritt ja gewähren soll. Wie war es da jetzt?
Das war ehrlich gesagt schon fast ironisch, als ich da war, denn unten an der Mosel ist das Europazentrum. Mitten auf der Mosel, direkt vor dem Europazentrum, wurde ja das Schengener Abkommen vor 39 Jahren unterzeichnet. Nächstes Jahr wird das 40. Jubiläum gefeiert und direkt hinter dem Europazentrum verläuft die Autobahn, wo kontrolliert wird. Also das heißt, das ist schon so ein bisschen ironisch. Ich habe dann den Bürgermeister von Schengen getroffen, Michael Gloden. Der gibt gerade ganz viele Interviews in ganz unterschiedlichen Medien und der hat mir gesagt, ja, wenn der Bürgermeister von Schengen gefragt ist, dann heißt das immer, dass es Europa gerade nicht gut geht oder sogar richtig schlecht. Er und viele andere Politiker aus Luxemburg, die kritisieren diese Grenzkontrollen scharf. Die sagen, das gibt Probleme für Pendler, aber auch für den Handel und für den Tourismus und auch einfach für die Freundschaften, die in dieser Region existieren. Auch die Franzosen, Jean Rottner zum Beispiel, der Präsident des Conseil départemental Moselle, also unserer Nachbarregion, der sagte, das sei ein Rückschritt in eine dunkle Zeit, die viele junge Menschen in dieser Region gar nicht mehr kennen. Und es gibt auch Kritik aus dem Saarland, es gibt Kritik aus dem Städtenetzwerk Quatropol zum Beispiel, da ist Saarbrücken, Luxemburg, Metz und Trier drin, die fordern die direkte und sofortige Abschaffung. Dann hat der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Konrad sehr klar gesagt, es sei eine Schaufensterpolitik, die da gemacht wurde und er stellt sich damit gegen seine eigene Partei, gegen die CDU, die ja im Bund noch viel härtere Kontrollen fordert. Und auch die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger hat klargestellt, dass sie die Kontrollen nicht gefordert hat, hat aber sich in ihrer Partei offenbar auch nicht vehement genug dafür eingesetzt, dass die SPD diese Grenzkontrollen nicht einführt.
Du hast es gesagt, im kommenden Jahr wird dieses Schengener Abkommen 40 Jahre alt. Im Juni ist der Stichtag. Nun sind diese Grenzkontrollen momentan für 6 Monate angesetzt. Können wir also davon ausgehen, dass sich das dann bis zu den Feierlichkeiten wieder erledigt hat?
Das wäre der Blick in die Glaskugel. Das ist natürlich schwierig zu sagen. Es heißt nach 6 Monaten, aber viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, auch Politiker, zum Beispiel Jean Rottner oder auch der Schengener Bürgermeister, die fürchten, dass diese Grenzkontrollen durchaus weitergehen könnten. Und auch die Gewerkschaft der Bundespolizei hat gesagt, dass sie fürchtet, dass diese Kontrollen über 6 Monate hinaus verlängert werden. Für die ist dann eher das Problem des Personals. Die sind jetzt schon unterbesetzt und müssen natürlich schauen, dass sie genügend Personal kriegen, um diese mobilen Grenzkontrollen nicht nur bei uns hier an den Grenzen, sondern in ganz Deutschland durchzuführen. Aber wir müssen einfach abwarten, wie sich die Situation entwickelt und ob 40 Jahre Schengen dann tatsächlich wieder in einem Raum gefeiert werden kann, wo Schengen wieder Schengen ist.
Informationen zu den Grenzkontrollen zu Frankreich und Luxemburg, die jetzt seit 4 Wochen laufen, waren das von unserer Reporterin Sabine Wachs. Mit ihr habe ich schon vor der Sendung gesprochen. Hier ist die SR-Info-Bilanz am Abend. Höherer Mindestlohn, geringere Steuern. 2 Ideen aus der SPD-Vorstandsklausur, auf deren Abschluss schauen wir gleich. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen mit Katrin Auer.
Die NATO hat heute ihr jährliches Manöver begonnen, bei dem sie die Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen trainiert. Nach Angaben des Brüsseler Hauptquartiers wird vor allem im Luftraum über Belgien und den Niederlanden sowie über der Nordsee, Großbritannien und Dänemark der Ernstfall geübt. An dem zweiwöchigen Manöver beteiligen sich Flugzeuge aus 13 NATO-Staaten, darunter auch Deutschland. Die NATO betont, dass das Manöver keine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist und dass keine scharfen Waffen zum Einsatz kommen. Ein kurzes, aber umfassendes chinesisches Militärmanöver rund um Taiwan hat in der Inselrepublik Besorgnis ausgelöst. Nach chinesischen Angaben sollte unter anderem geübt werden, wichtige Häfen und Gebiete Taiwans zu blockieren und eine umfassende Kontrolle über die Insel zu erlangen. Das taiwanesische Verteidigungsministerium spricht von 125 Flugzeugen, Hubschraubern und Drohnen, die im Einsatz gewesen seien. Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte Besorgnis. Die Spannungen in der Region könnten sich verschärfen. Nach chinesischen Angaben begann die Übung heute früh Ortszeit und ist inzwischen beendet. Vorsitzender der AfD-Fraktion im Saarländischen Landtag bleibt Josef Dörr. Der 86-Jährige wurde heute einstimmig im Amt bestätigt. Eigentlich sollte der Posten, der mit einer doppelten Abgeordnetendiät vergütet wird, zur Hälfte der Legislaturperiode umbesetzt werden. Das war einer der Kompromisse bei der Bildung der Fraktion vor 2,5 Jahren. Im Vorfeld hatte es Berichte über einen Handel gegeben. Demnach habe Dörr Landeschef Becker seine Unterstützung bei dessen Aufstellung als Bundestagskandidat zugesagt. Das dementierte Dörr. Saarländische Städte und Gemeinden können noch bis zum 25. Oktober Geld für die Stärkung des Einzelhandels vor Ort beantragen. Mit dem Landesprogramm sollen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums etwa City Manager, Marketingkonzepte und innerstädtische Freizeitangebote gefördert werden. Die Zuwendung beträgt bis zu 90% der Ausgaben, maximal aber 200.000 Euro. Im vergangenen Jahr wurden bereits Projekte unter anderem in Neunkirchen, St. Wendel und Homburg unterstützt. An der Buchmesse in Frankfurt nehmen in diesem Jahr nur wenige Verlage aus dem Saarland teil. Nach Informationen des Börsenvereins hat nur der Comeback-Verlag aus Homburg einen eigenen Stand. Der Conte-Verlag aus St. Ingbert nimmt ebenfalls an der Messe teil, teilt sich die Ausstellungsfläche mit einem anderen Anbieter. Die Frankfurter Messe wird heute Abend offiziell eröffnet. Der FC Homburg muss 11.300 Euro Strafe zahlen. Wie der Fußballregionalligist mitteilte, ist die Geldstrafe wegen Vorkommnissen während des Saisoneröffnungsspiels in Trier verhängt worden. So hätten FCH-Anhänger unter anderem Becher und Fahnenstangen in den Innenraum geworfen. Innerhalb der letzten drei Spielzeiten musste der FCH nach eigenen Angaben zusammengerechnet knapp 38.000 Euro zahlen. Der Verein will deshalb die Verfolgung der Täter intensivieren, um Strafen an diese weiterzugeben.
SR Info.
Am Wochenende und heute hatte sich die SPD-Spitze zusammengesetzt und aufgeschrieben, wie sie sich den Bundestagswahlkampf für das kommende Jahr vorstellt und vor allem, mit welchen Themen sie in diesen Wahlkampf ziehen möchte. Im Kern will die Partei offenbar Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Blick nehmen, würde ja zur SPD passen. Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze sichern, Beschäftigte entlasten. So fasst es die Partei kurz zusammen. Was genau geplant ist, vermutlich nicht mal mehr ein Jahr vor einer Bundestagswahl, das berichtet Barbara Kostolnik.
Die SPD hat den Wahlkampf eingeläutet, auch wenn die Bundestagswahl erst im kommenden September stattfindet. Der designierte Generalsekretär Matthias Mier stellt klar, das Konzept ist keine Zukunftsmusik.
Es gilt ab jetzt. Wir haben Vorschläge, die wir jetzt noch in die Ampel einbringen wollen.
Zu den Vorschlägen gehören unter anderem 15 Euro Mindestlohn, Vorteile für Firmen, die in Deutschland investieren und Steuerentlastungen für eine große Mehrheit, Steuererhöhungen für eine kleine Minderheit.
Die SPD arbeitet an einem Aufschwung für alle und nicht nur für wenige. Deswegen wollen wir, dass der Mindestlohn zügig auf 15 Euro steigt. Deshalb wollen wir 95% der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler entlasten, während die Höchsteinkommen, die oberen 1%, mehr zum Allgemeinwohl beitragen sollen.
Co-Chefin Saskia Esken kann allerdings noch nicht genau sagen, wie diese große Steuerreform exakt gegenfinanziert wird. Das soll dann im Regierungsprogramm stehen, das die SPD im Juni kommenden Jahres vorstellen will, gemeinsam mit dem Kanzlerkandidaten der SPD. Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, hat sich bereits jetzt schockiert gezeigt, nicht über die fehlende Gegenfinanzierung, sondern über das Gesamtkonzept.
Das ist das alte Muster. Mehr Staat, mehr Schulden, mehr Bürokratie, höhere Steuern für die Reichen, wie die SPD es ja dann immer gerne nennt.
Für diese Bewertung des SPD-Konzepts hat Saskia Esken nur milden Spott übrig.
Das sind grundfalsche Analysen, die nur mit dem Blick aus dem Privatjet zu erklären sind.
Allerdings kann auch der Koalitionspartner der SPD in der Ampel, die FDP, diesem Konzept wenig abgewinnen. FDP-Generalsekretär Djerzarei möchte es zwar eigentlich nicht kommentieren, sagt dann aber doch:
Auf Verteilungspolitik, Umverteilungspolitik zu setzen, die Schuldenpolitik in Frage zu stellen, auf Planwirtschaft zu setzen und auf noch mehr Belastungen für die Menschen und Betriebe in Deutschland zu setzen, das ist nicht das, was wir uns als Konzept für eine kluge Wirtschaftspolitik halten.
Auch bei der Rentenpolitik liegen SPD und FDP bekanntermaßen über Kreuz. Während die SPD darauf beharrt, dass das Rentenniveau langfristig stabil gehalten wird und daher das Rentenpaket 2 verabschiedet werden muss, pocht die FDP auf Nachbesserungen, da ihr das Paket die Interessen der jüngeren Generation nicht genug berücksichtigt. Einigen sich FDP und SPD nicht zeitnah, könnte das das vorzeitige Ende der Ampelkoalition bedeuten und den Wahlkampf ungebremst entfachen. SPD-Co-Chefin Esken hat keine Scheu vor der Auseinandersetzung mit der Union. Im Gegenteil, sie setzt auf den negativen Merz-Effekt.
Die SPD wendet sich den Alltagssorgen der Menschen zu. Die Union spricht bei ihren Parteitagen über das Gendern. Klarer könnten die Unterschiede nicht sein. Und deshalb freuen wir uns auf die Auseinandersetzung mit der Merz-CDU. Diese Bundestagswahl wird eine echte Richtungsentscheidung,
sagt die SPD-Co-Vorsitzende Esken. Teils vor Jahrzehnten abgewickelt, nun wieder gefragt. Im Zuge der Verkehrswende sollen frühere Bahnstrecken wieder aktiviert werden. Dass das kein einfaches, schnelles Geschäft ist, das erleben wir ja auch hier in der Region, etwa im Fall der Strecke Homburg-Zweibrücken. Da müssen auf rund 7 Kilometern die Gleise, der Schotter, die Schwellen und an den Enden auch noch die Weichen erneuert und 11 Kilometer Oberleitungen neu verlegt werden. Ab dem Jahr 2028 sollen die Züge dort wieder fahren. Kosten bis dahin wohl gut 70 Millionen Euro. Wie das bundesweit so läuft mit der Reaktivierung von Schienenstrecken und wo das noch passieren sollte, das haben heute zwei Verbände in Berlin vorgestellt. Johannes Frevel.
12% der Schienenstrecken wurden seit der Bahnreform Mitte der 90er Jahre stillgelegt. Inzwischen sind aber 50% mehr Güter und etwa 30% mehr Personenzüge unterwegs. Ein Comeback der Bahn auf stillgelegten Strecken könnte Engpässe beseitigen und Regionen wieder an die Bahn anbinden. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV und der Bahnverband Allianz pro Schiene legten eine Wunschliste für die Wiederbelebung vor. Darauf finden sich bundesweit 325 stillgelegte, vor allem Regionalbahnstrecken mit einer Gesamtlänge von gut 5.400 Kilometern. Dirk Pflege, Chef des Bahnbündnisses Allianz pro Schiene, konstatiert ernüchtert:
Es tut sich erschreckend wenig. Und von diesen Kilometern, die wir mittlerweile als Reaktivierungsstau haben, man kann das gar nicht anders bezeichnen, sind im vergangenen Jahr 0 Kilometer reaktiviert worden. Im vorvergangenen Jahr 8 Kilometer, also 2022. Und in diesem Jahr werden es voraussichtlich gigantische 28 Kilometer werden. Schneckentempo, das ist erbärmlich wenig. Da muss Neustart her in Sachen Reaktivierung von Schienenstrecken.
Deutschlandweit sind nach Zählung der Verkehrsunternehmen 900 Mittelzentren wie Beckharmen, Aurich oder Havelberg mit der Bahn nicht mehr erreichbar. Ohne Bahn, die etwa Pendler in die nächste Großstadt zum Job bringt, rutschen betroffene Gemeinden weiter in einen Abwärtstrend. Martin Henke, Geschäftsführer und Reaktivierungsexperte des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, beklagt die Folgen.
Ja, dann fahren Leute eben weiter Auto. Und genau das ist natürlich umweltmäßig nicht erwünscht. Und außerdem bleiben die entsprechenden Regionen abgehängt. Gerade im ländlichen Bereich ein Anlass zu Frustration, auch ein Politikum. Wenn der Supermarkt nicht mehr da ist, der Arzt, die Schule und dann auch noch die Eisenbahn nicht mehr fährt, dann fühlt man sich abgehängt und zieht daraus politisch auch Konsequenzen.
Die Wiederbelebung des Zugverkehrs dauert mitunter 15 Jahre oder mehr. 90% der Reaktivierungskosten übernimmt inzwischen der Bund, den Rest müssen die Länder zahlen. Das Problem, die laufenden Kosten für den Bahnbetrieb bleiben vor allem an den Landeskassen hängen. Dirk Pflege von der Allianz pro Schiene bilanziert.
Es gibt in der Tat große Unterschiede beim Engagement der Bundesländer, die ja hier definitiv gefragt sind. Und der bundesweite Spitzenreiter ist Baden-Württemberg. ERC läuft es definitiv in so Ländern wie Bayern. Also der Süden ist nicht in Gänze vorbildlich. Und Berlin-Brandenburg hat ja auch mit der Heidekrautbahn auch ein Paradebeispiel, wie man sich bundesländerübergreifend jahrzehntelang mit sich selber beschäftigen kann.
Jahrelanges Behörden-Ping-Pong sorgt dort und anderswo oft dafür, dass die Bahn nicht wieder fährt.
Johannes Frevel hat berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute Abend erreichen uns ein paar Schauer, die Höchstwerte, die sind noch so im Bereich von 12 Grad etwa heute Abend. In der Nacht geht es dann noch ein bisschen runter auf 11 bis 8 Grad und es kann etwas tröpfeln oder nieseln. Morgen am Dienstag lange neblig trüb oder grau in grau, aber bis auf etwas Niesel weitgehend niederschlagsfrei. Am Nachmittag gibt es auch noch ein bisschen Sonne. Höchstwerte je nach Sonnenschein und Höhenlage 12 bis 18 Grad. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.